Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen Suchtkranker im Umgang mit den Süchtigen und Vermeidung von Rückfällen. Du bist nicht alleine, lass dir helfen. Ein Gespräch mit Mutter und Tochter. Rede nicht, fühle nicht und vertraue nicht. Das sind Begriffe, mit denen Kinder aus suchtbelasteten Familien immer wieder konfrontiert werden. Sowohl innerhalb als auch außerhalb von Familien kommt es zu riesigen Belastungen, die ein Kind ohne Hilfe und Unterstützung wohl kaum verkraften kann. Die emotionale Belastung, die psychischen Auswirkungen und die sozialen Probleme kann man sich nur schwer vorstellen. Kinder lernen in suchtbelasteten Familien oft nicht, was gesunde Beziehungen und Vertrauen bedeuten, was sich später negativ auf ihre eigenen Beziehungen auswirken kann. Um diese Kinder zu unterstützen, ist es wichtig, dass sie Zugang zu professioneller Hilfe, stabilen Bezugspersonen und langfristiger emotionaler Unterstützung erhalten. All das haben Paulina als Mutter und Alina als Tochter erlebt und seit 5 Jahren hinter sich gelassen. Wie haben sie das geschafft? Wer hat geholfen und was raten Sie anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation leben? Hallo Paulina und hallo Alina. Ich glaube, das wird ein recht spannendes Gespräch heute.
Hallo Burkhard.
Hallo Burkhard, vielen Dank für die Einladung am Podcast. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Paulina, kannst du unseren Zuhörern mal beschreiben, wann und wie hat sich deine Sucht entwickelt?
Ja, begonnen hat das alles sehr früh bei mir. Und zwar hielt ich mich immer in einem Freundeskreis auf, der weitaus älter war als ich. Also da waren immer locker 4, 5, 6, 7, wenn nicht mehr Jahre dazwischen. Somit hatte ich dann auch den ersten Kontakt zum Alkohol mit 11, wo dann auch direkt die erste Alkoholvergiftung raus resultierte, was dann schon ein sehr einschneidendes Erlebnis war, vor allem auch für meine Mutter und so, was sie da durchgemacht hat. Das war ganz schlimm. Hatte dann erstmal mit dem Alkohol so keinen Kontakt schon, aber ich habe mich selber davon distanziert, bin aber relativ schnell in die ganzen anderen Substanzen reingekommen, wie zum Beispiel Cannabis. Das habe ich dann mal ausprobiert, hat mir aber auch gar nicht so zugesagt, weil ich das überhaupt nicht vertragen habe. Und darüber bin ich dann halt in die chemischen Drogen gekommen, habe dann über Jahre immer so am Wochenende mal oder eher sporadisch anfangs, dann war es dann schon regelmäßig am Wochenende Amphetamine genommen. So, ja, auch im Freundeskreis, sage ich mal. Das hat sich dann irgendwann auch gesteigert, so von Freitag bis Sonntag, dann irgendwann von Donnerstag bis Sonntag, von Donnerstag bis Montag. Und dann hat sich das immer so zugespitzt, bis dann irgendwann auch wirklich so der Regelkonsum da war, wirklich 24/7 mit kurzen Unterbrechungen, wenn es dann wirklich gar nicht mehr anders ging. Und so ging das dann wirklich so, man kann sagen, stabil, konstant steigend von meinem 13. Lebensjahr bis zu meinem 20., wo ich dann schwanger wurde und die Alina dann unterwegs war. Was in dem Moment dann erstmal mein Glück war, weil von dem Moment an habe ich nichts mehr angefasst und hatte auch gar kein Verlangen danach. Also wirklich, das war so wie neu geboren zu sein. Also meine Kleine war unterwegs und alles war ja vergessen in dem Sinne. Und damit habe ich dann auch richtig gut gelebt. Wir hatten ein richtig tolles Leben, bis Alina 2 oder 3 war, dann hatte ich dann meinen Rückfall, weil ich eigentlich, also ich habe in der Schwangerschaft sehr viel zugenommen, wollte dann eigentlich die Amphetamine kurzzeitig einsetzen, um einen schnellen Gewichtsverlust zu erzielen. Und da hat mir mein Suchtgedächtnis dann aber leider einen Strich durch die Rechnung gemacht und ja, dann habe ich die Kontrolle absolut darüber verloren. Habe das natürlich erstmal nicht so eingesehen, aber ja, dann hat sich diese Toleranzgrenze wieder so schnell so zugespitzt über 2 Jahre hinweg, bis ich dann eingesehen habe, okay, jetzt muss was passieren.
Wie alt war Alina eigentlich, als du gemerkt hast, wie tief du in der Sucht steckst?
Das habe ich gemerkt, als sie 6 war. Also natürlich habe ich mir vorher schon so hier und da meine Gedanken gemacht, aber dann wirklich der Punkt war, wo dann auch das Jugendamt mit drin war, das war das zweite Halbjahr von der ersten Klasse, wo ich dann auch in die Therapie gegangen bin.
Wie bist du eigentlich auf den Gedanken gekommen, dass etwas mit dir nicht in Ordnung ist? Also ich meine die Erkenntnis sozusagen.
Ja, das war wirklich so ein Blitzgedanke, sage ich mal, letztendlich, Gott sei Dank. Bis bis zu dem Punkt, wo ich mir eingeredet habe, dass nur alles in Ordnung ist, habe ich der Familienhilfe natürlich immer schön dementiert, dass ich was mit Drogen zu tun habe. Hatte auch die Illusion, dass die mir das geglaubt haben, was sie Gott sei Dank nicht getan haben. Aber die haben das ganz schlau, Gott sei Dank, gemacht. Und zwar hat mich meine Familienhilfe dann irgendwann gebeten, doch mal unabhängig einen Drogentest bei einem Arzt abzugeben. Das war irgendwann Mitte der Woche, an einem Mittwoch, Donnerstag. Und dieser Termin wäre den Montag darauf gewesen. Das heißt, ich hätte einfach nur für diese negative Urinprobe das Wochenende mal nicht konsumieren müssen. Brauchen wir auch immer, damit das Ergebnis halt negativ gewesen wäre, in Anführungszeichen. Und anstatt das in Erwägung zu ziehen, wollte ich die Urinprobe halt fälschen dann. Und in dem Zusammenhang habe ich dann halt wirklich gemerkt, ach du Scheiße, das geht jetzt so gar nicht mehr. Und an diesem Montag sind wir dann Gott sei Dank dann auch statt zu dem Drogentest wirklich zum Hausarzt gefahren, haben mir eine Einweisung machen lassen und haben dann alles in die Wege geleitet, was dann Gott sei Dank auch sehr schnell ging.
Alina, wer hat dich eigentlich über das Ganze aufgeklärt?
Also als Mama in Therapie gegangen ist, da wurde mir das halt alles so erklärt und so. Und nachher, als Mama wieder aus der Therapie rausgegangen ist, hat sie mir das halt auch selber alles erklärt und so.
Und wie hast du das dann empfunden?
Also für mich war das, bis ich 6 war, war das ja eigentlich auch normal quasi, weil ich konnte mich ja jetzt nicht daran erinnern, wo Mama halt nichts genommen hat oder so. Deswegen war es für mich eigentlich normal.
Paulina, wenn ich es recht verstehe, gab es keine Auffälligkeiten wie Unzuverlässigkeiten oder ähnliches. Und vor allem aber auch, wie war eigentlich dein Sozialverhalten?
Ja, mehr oder weniger kann man das so sagen. Wie gesagt, dadurch, dass ich ja clean war von Schwangerschaft an bis, ja, bis zu diesem Rückfall und sie aus diesem Zeitraum halt keine Erinnerungen hat, wie sie gesagt hat, war das erstmal der normale Alltag. Ich denke, heute sieht sie da viele Gegensätze halt zum Positiven, Gott sei Dank. Ich habe natürlich früher auch viel geschlafen zwischen diesen Phasen, wenn ich mal nächtelang wach war und so und war dann halt nicht so aktiv, vielleicht auch mal gereizter und so. Das wird mit Sicherheit Spuren hinterlassen haben und auch noch ja, präsent sein in ihrer Erinnerung. Was halt auch sehr auffällig war, Rückzug meinerseits. Also Arbeit, die lief ganz normal weiter für mich und auch so meinen Pflichten bin ich nachgekommen und so. Aber wie gesagt, also ich habe mich bei der Familie kaum mehr gemeldet, war halt nur so in meinen Konsumkreisen unterwegs und das ist halt dann irgendwann sehr durchgesickert, dass sich dahingehend etwas stark verändert hat.
Wir haben ja den Podcast überschrieben mit Rede nicht, fühle nicht, vertraue nicht. Haben diese Begriffe eigentlich auch euer Leben beeinflusst oder irgendwas geprägt?
Ja, die Oberbegriffe des Podcastes treffen sowas von 100.000-prozentig zu in Bezug darauf, dass ja, rede nicht, vertraue nicht, fühle nicht. Lange Zeit habe ich mich ganz dolle natürlich dafür geschämt, was uns da widerfahren ist, was ich Alina angetan habe, was ich meiner Familie angetan habe, was ich mir selber auch angetan habe natürlich, wie das alles so gelaufen ist und habe das versucht, so in Stillschweigen zu bewahren. Und ja, auch dieses Vertrauen nicht, das basiert wirklich so auf beiderseits. Ne? Da gehe ich dann ganz explizit auf meine Familie auch ein. Das hat natürlich unfassbar viel Arbeit gebraucht, bis da mal wieder so ein Basisvertrauen da war. Ne? Also nur weil ich dann therapiert aus der Klinik zurück war und clean war. Ich wusste das dann natürlich, aber es war ein weiter Weg, das natürlich meinen Lieben dann auch wirklich nahezulegen, dass dieses Vertrauen jetzt wieder gerechtfertigt sein kann, was ich da über die ganze Zeit hin kaputt gemacht habe. Ne?
Wie ging es dann weiter? Klinik, Langzeit, dann Rückkehr ins normale Leben und was kam dann?
Ja, im Anschluss kam dann wirklich so die Arbeit ins normale Leben, ins schöne Leben. Ja, ich habe bei Null quasi wieder gestartet dann, habe neue Arbeit gesucht, habe dort neu angefangen. Meinen Freundeskreis, den habe ich 1000-prozentig aussortieren müssen, aufgrund der Tatsache, dass es sich ja nicht um einen wirklichen Freundeskreis gehandelt hat, sondern wie gesagt, diese Konsumkontakte. Heute weiß ich, wer die richtigen Freunde sind, die mir in dieser Zeit, in diese Rückkehr ins normale Leben dann auch wirklich den Rücken gestärkt haben, mich unterstützt haben. Und im Sinne der Nachsorge, die ja infolge einer Therapie stattfindet, bin ich dann über die Caritas zum Kreuzbund geraten und wir wurden dann bekannt mit Christa Gadwinkel und den Smiley Kids, wo wir heute nach wie vor glücklich und zufrieden regelmäßig an den Gruppentreffen teilnehmen, was uns halt auch stärkt und ja, einfach so die Festigkeit im Leben gibt, weil man dort unter Gleichgesinnten ist und miteinander ist und offen über alles sprechen kann, ohne irgendwie schief angeguckt zu werden oder sonstiges. Also man ist dort wirklich voll normal und auch Alina konnte dort dann erstmalig auch wirklich unter gleichgesinnten Kindern über das reden, was sie erfahren hat und was sie erlebt hat und ja, was alles so geschehen ist halt. Und das hat uns ganz stark dann dabei geholfen, in ein wirklich normales, glückliches Leben zu starten.
Alina, von dir würde ich gerne wissen, wie hast du die Selbsthilfe empfunden? Gehst du eigentlich auch heute noch dorthin?
Ja, ich gehe da noch hin und mir hat das auch am Anfang ganz viel geholfen, dass ich da mit Kindern reden konnte, denen auch sowas passiert ist. Und ja, ich finde das gut, mit den Leuten da auch über meine Probleme zu reden, weil in der Schule kann man das ja jetzt eigentlich nicht so.
Ich bezeichne die Selbsthilfe ja immer als Fels in der Brandung. Wie würdet ihr die Smiley Kids bezeichnen oder beschreiben?
Ja, das kann ich nur doppelt und dreifach so unterstreichen. Genau, das ist es für uns. Zumal, ja, mittlerweile ist es nicht nur mehr Selbsthilfegruppe. Mittlerweile sind wir natürlich, haben sich da Freundschaften rausgebildet, echte Freundschaften, wo man natürlich auch 24/7 über die Gruppenstunden hinaus eine Ansprechperson hat, wenn man mal vor Problemen steht, wenn es mal schwierig ist, wenn man einfach mal jemanden zum Reden braucht oder ja, bei ganz normalen Alltagsproblemen. Wir Eltern unter uns, wie gesagt, Eltern, Schrägstrich, Freunde. Und ja, bei den Kindern natürlich genauso gut, ne? Die Kinder können unter sich, sind die vernetzt und können sprechen innerhalb der Gruppenstunden, auch darüber hinaus. Christa Gadwinkel hat zu jeder Zeit ein Ohr für jeden Einzelnen. Es gibt natürlich auch heute im abstinenten Leben, wo dann nicht mehr der Konsum oder sonstiges der Eltern im Fokus steht, aber da sind Sachen wie Mobbing, wie Schulprobleme oder weiß der Geier, Probleme mit der Lehrerin. Sonstige Sachen, erste Verliebtheiten oder unglückliche Verliebtheiten und so. Alles, was so Kinder in dem Alter betrifft oder Jugendliche. Christa hat da immer ein Ohr und auch Zugang zu denen, dass die auch jederzeit einen Ansprechpartner für jemanden haben, der halt nicht Elternteil ist, weil man will ja eben nicht doch alles mit Mama oder Papa besprechen.
Jetzt kommt noch so eine obligatorische Frage. Ihr habt ja mittlerweile so viel geschafft und ich merke, dass ihr zu einer Einheit geworden seid. Was würdet ihr anderen Betroffenen raten? Seid doch mal so lieb und beantwortet diese Fragen jetzt mal einzeln.
Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann oder dass man sich jemanden sucht und dass man einfach auch darüber spricht.
Ja, definitiv. Mein Ratschlag an jeden Betroffenen ist, als allererstes erstmal, schämt euch nicht. Es ist nicht gut, was wir da geleistet haben, ganz und gar nicht, aber auf keinster Weise. Aber es ist auch kein Grund zu schämen. Weil wichtig ist, dass man sein Ziel im Auge behält und dass man seinen Weg geht. Und mit dem Anfang einer Therapie ist man da schon einen ganz, ganz großen Schritt gegangen. Und ja, wie gesagt, besucht die Selbsthilfegruppen, spricht offen miteinander, spricht offen in der Familie miteinander. Ich kann da nur noch mal erwähnen, unser Rückgrat ist da wirklich, sind da wirklich die Smiley Kids, wo wir als Einheit wirklich diesen festen Termin im Monat haben, wo wir wissen, da kann man hin, da kann man mal so, sag ich mal, die Alltagssachen hinbringen. Aber auch wenn wirklich akut zwischendurch was ist, man gewinnt dadurch ja wirklich an Netzwerk, was man ja in der Regel eigentlich nach dem Neustart erstmal so in der Form nicht mehr hat. Und man hat dann so seine Gleichgesinnten, jeder kann sich irgendwie so in die Problematik reinversetzen. Ja, und das ist so das große A und O. Wie gesagt, schämt euch nicht. Seid stolz auf jeden Tag, den ihr geschafft habt, auf jeden Fall. Und behaltet das Ziel auf jeden Fall im Auge. Jeder Tag zählt.
Ich habe selten so liebe und sympathische Gesprächspartner gehabt. Danke, dass ihr dabei wart und ganz viel Leben wünsche ich euch.
Ja, danke für die lieben Worte. Nochmal vielen lieben Dank für die Einladung. Wir hoffen, dass wir damit auch ein Stück weit den Betroffenen nochmal Mut machen konnten, einfach auch den Weg zu gehen und diesen zu bestreiten, und wünschen allzeit alles Gute.
Mir hat es auch sehr Spaß gemacht, dabei zu sein, und ich wünsche dir auch alles Gute.
Weitere Informationen, Fragen oder auch Anregungen gerne über meine Website www.burkhard-thom.de.
Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.